Liebe Geschwister, der Predigttext ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 1, Verse 13 und 14. In ihm seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums zum Preise seiner Herrlichkeit. Und ich lese den Text nochmal nach der Neuen Genfer. Das ist auch eine gute Übersetzung. Auch ihr gehört jetzt zu Christus. Ihr habt die Botschaft der Wahrheit gehört, das Evangelium, das euch Rettung bringt. Und weil ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, hat Gott euch, wie er es versprochen hat, durch Christus den Heiligen Geist gegeben. Damit hat er euch sein Siegel aufgedrückt, die Bestätigung dafür, dass auch ihr jetzt sein Eigentum seid. Der Heilige Geist ist gewissermaßen eine Anzahlung, die Gott uns macht, der erste Teil unseres himmlischen Erbes. Gott verbürgt sich damit für die vollständige Erlösung derer, die sein Eigentum sind. Und auch das soll zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Das Thema der Predigt habe ich so formuliert: Gott, der Heilige Geist, ist bei uns die Sicherheit für unsere endgültige Erlösung. Was ich hier in diesem Thema voraussetze, ist, es ist schwierig, dass ein Sünder gerettet wird. Es ist sehr, sehr schwierig, dass ein Sünder gerettet wird. Und derjenige, der die Arbeit tun muss, das ist Gott. Und er muss eine Menge tun an uns, damit wir gerettet werden. Und er tut es. Dass er es tut, die Gewissheit gibt er uns durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Der Hauptgedanke in diesem kurzen Predigttext ist folgender: Jeder einzelne Christ ist mit dem Heiligen Geist versiegelt worden und damit kann er die Gewissheit haben, die endgültige Erlösung zu gelangen. Also ich zum Beispiel habe die Gewissheit, errettet zu werden, aber ich kenne immer wieder die Angst vor der Hölle. Und das ist auch normal. Also allein der Gedanke, ich könnte meiner eigenen Natur folgen, mich von Christus abwenden und dann am Ende in der ewigen Verdammnis landen, der erfüllt mich hin und wieder mit großer Angst. Aber das ist keine heillose Angst. Es ist eine Angst, die mich dahin treibt, in Gottes Wort nach den Zusagen zu suchen und sie auch zu finden, die mir Gewissheit geben. Der Heilige Geist ist mit seiner bleibenden Gegenwart für uns die Sicherheit, vor dem kommenden Zorn errettet zu werden. Hier wird quasi so eine Spirale durchbrochen, bei der ich mir immer selber einreden muss, dass ich den richtigen Glauben habe, dass ich den echten rettenden Glauben habe. Dieser Ausdruck, mit dem Heiligen Geist versiegelt zu sein, besagt wenigstens zwei Dinge. Das erste: der Heilige Geist ist das Instrument, mit dem Gott uns versiegelt. Und das zweite, und das ist wichtiger: der Heilige Geist ist selbst das Siegel, mit dem wir versiegelt sind. Die Rede vom Siegel besagt, dass der Heilige Geist die Gläubigen kennzeichnet, und zwar im Blick auf das kommende endgültige Gericht. Wer dieses Siegel des Heiligen Geistes nicht an sich trägt, der geht verloren. Wer errettet werden will, der braucht den Heiligen Geist bei sich als Siegel, als Kennzeichen dafür, dass er in Jesus Christus ist. Paulus bezeichnet den Heiligen Geist als den Heiligen Geist der Verheißung. Und das knüpft an das Alte Testament an. Die Lehre vom Heiligen Geist gibt es schon im Alten Testament. Hesekiel 36. Ich lese mal dort die Verse 26 und 27. Da kündigt Gott an: Ich werde euch ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euer Inneres geben. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein lebendiges Herz geben. Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Ich werde bewirken, dass ihr in meinen Ordnungen lebt und meine Rechtsbestimmungen bewahrt und tut. Wichtig hier: Ich werde meinen Geist in euer Inneres geben. Daran knüpft Jesus an in Johannes 14, wenn er davon spricht: Der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Es ist bemerkenswert, mit welcher Selbstverständlichkeit Jesus hier davon spricht, dass wir den Heiligen Geist haben. Die Welt sieht ihn nicht, sie kennt ihn nicht. Also ein Nichtchrist, der kann über den Heiligen Geist reden, aber er erfährt ihn nicht. Er wird erfahren im Glauben an Jesus Christus. Der Heilige Geist ist mit seiner Gegenwart bei uns die Garantie, dass wir mit Jesus Christus als dem gekreuzigten und auferstandenen Retter vereint sind. Jetzt ein paar Worte zu der Frage: Wer ist eigentlich der Heilige Geist? Er ist Gott. Haben wir eben besungen. Wir glauben als Christen an einen dreieinigen Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. In der Theologie werden die drei göttlichen Personen gewöhnlich so unterschieden, dass man von der ersten, von der zweiten und von der dritten Person der Dreieinigkeit spricht. Die erste Person der Dreieinigkeit ist der Vater, die zweite Person der Dreieinigkeit ist der Sohn und die dritte Person der Dreieinigkeit ist der Heilige Geist. Diese Aufzählung ist nicht so zu verstehen, dass es zwischen den drei göttlichen Personen einen Rangunterschied gäbe. Also so, dass der Vater, der ist so richtig Gott. Der Sohn ist auch Gott, aber nicht so ganz wie der Vater. Und beim Heiligen Geist flacht das noch so ein bisschen ab. Nein. Alle drei göttlichen Personen sind voll und ganz Gott. Es ist auch nicht so, dass eine Person der Dreieinigkeit einen Teil Gottes ausmacht. Meinetwegen ein Drittel. Oder der Vater 40% und den Rest teilen sich der Sohn und der Heilige Geist. Jede einzelne Person der Dreieinigkeit füllt die Gottheit zu 100% aus. Und wenn mir jetzt einer sagt, das übersteigt aber unser Vorstellungsvermögen, dann gebe ich ihm recht. Alle drei göttlichen Personen sind ein und derselbe Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind ein und derselbe Gott. Wir beten nicht zu drei Göttern. Das ist verboten. Das ist ein Verstoß gegen das erste Gebot. Das ist schlimm. Wir erfüllen aber das erste Gebot, indem wir uns zu diesem dreieinigen Gott bekennen. Jetzt könnte man einwenden, wenn die drei göttlichen Personen ein und derselbe Gott sind, dann sind sie ja miteinander identisch. dann ist der Vater identisch mit dem Sohn und mit dem Heiligen Geist. Nein. Der Vater ist nicht identisch mit dem Sohn, auch wenn er ein und derselbe Gott ist. Ich erlebe es hin und wieder, wenn man, also man hört ja nicht oft von dieser Dreieinigkeit, also der normale Christ hört nicht häufig so die Grundlinien der Dreieinigkeitslehre und guckt dann so ein bisschen verwundert. Ja, also mir geht das auch so, wenn ich beschäftige mich nicht jeden Tag mit der Dreieinigkeit, aber hin und wieder ist das mal dran, zum Beispiel jetzt in der Vorbereitung auf diese Predigt. Und dann habe ich mir gesagt, ja, dann erzähle ich euch mal ein bisschen über diese Dreieinigkeit. Also das ist so das Herzstück der Dreieinigkeit, wie sie uns in der Heiligen Schrift offenbart wird. Da werden andere Wörter verwendet. Das Wort gibt's nicht. Ist auch egal. Die Sache, ja. Dieses Geheimnis, ne? Man muss mal ein bisschen drüber reden, damit man merkt, es übersteigt mein Vorstellungsvermögen. Aber man braucht dann hier einen Pflock und da einen Pflock, um zu wissen, da ist Irrlehre und da ist Irrlehre. Und hier in dem Bereich, da wächst das Gras. Ja, die Dreieinigkeitslehre ist eine erstrangige christliche Lehre. Sie bewahrt uns insbesondere davor, dass wir dem Heiligen Geist nicht die göttlichen Werke zuschreiben, die ihm in der Heiligen Schrift zugerechnet werden. Also das ist so eins der Hauptargumente für die göttliche Würde des Heiligen Geistes. Er tut göttliche Werke. Er tut Dinge, die nur Gott tun kann. Also zum Beispiel, wie kann es sein, dass der Heilige Geist bei jedem einzelnen Gläubigen ist, zu jeder Zeit? Dafür bedarf es einer bestimmten göttlichen Eigenschaft. Man nennt das die Allgegenwart. Das ist eine Eigenschaft, die hat nur Gott, kein Engel. Der Teufel ist nicht allgegenwärtig, nur Gott ist allgegenwärtig. Er ist durch seine beständige Gegenwart bei uns und in uns der sichere Schutz im Gericht Gottes. Der Heilige Geist ist als der eine wahre Gott bei uns in Ewigkeit. Wenn ich jetzt so vom Heiligen Geist spreche, als dem einen wahren Gott, dann wisst ihr, wie ich das meine. Der Vater, er ist der eine wahre Gott. Der Sohn, er ist der eine wahre Gott. Drei Personen der Gottheit. Ja, Paulus hebt in Vers 13 hervor, dass dies alle Christen und jeden Einzelnen mit einschließt. In ihm seid auch ihr versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Er vergewissert die Christen in Ephesus, auch bei euch, bei jedem Einzelnen von euch ist Gott, der Heilige Geist, gegenwärtig. Bei jedem von euch, der hier sitzt, der an Jesus Christus als seinen persönlichen Herrn und Erlöser glaubt, ist es so, Gott, der Heilige Geist, ist bei dir. Egal, wie sich das gerade anfühlt. Allein die Tatsache, dass du Jesus als deinen Herrn und Erlöser angenommen hast und ihm vertraust, das ist das göttliche Werk des Heiligen Geistes. Wenn du dich an Jesus freust mit großer Freude, dann ist das eigentlich nichts anderes, als dass der Heilige Geist dir teilgibt an seiner Freude über den Sohn. Also der Heilige Geist braucht Jesus nicht als Herrn und Erlöser. Aber die kennen sich schon seit Ewigkeit und haben große Freude aneinander. Woher kannst du die Gewissheit haben, dass der Heilige Geist bei dir ist und du am Ende die endgültige Errettung erlangen wirst? Der Predigttext gibt hierauf ein paar wichtige Hinweise. Zweimal ist hier davon die Rede, dass wir das Siegel des Heiligen Geistes in ihm, Jesus Christus, haben. Und diese Formulierung in ihm oder in Christus taucht in dem Abschnitt, über den jetzt hier ein paar Wochen gepredigt wurde, Epheser 1, Verse 3 bis 14, da taucht dieser Ausdruck 11-mal auf, in ihm, in Christus. Er zieht sich wie ein roter Faden durch das hier zelebrierte Lob Gottes hindurch. Du musst in Christus angesiedelt sein, damit der Heilige Geist bei dir ist und dich absondert von den Menschen, die am Ende Gottes Zorn erleiden. In Christus sein ist eine übertragene Redeweise. Hier ist von Jesus als von einem Ort die Rede, in dem sich ein Mensch aufhält und vor Gottes Gericht in Sicherheit ist. Bildliche, übertragene Redeweise ist es, weil es ist hier von Jesus die Rede wie von einem Tempel, wie von einem Gebäude oder Ort oder einer neuen Schöpfung. Da musst du drinne sein. Dann bist du sicher vor Gottes Zorn. Jesus, auch das ist natürlich bildliche Redeweise, er ist der wahre Tempel Gottes. Hier begegnet dir Gott mit seiner Gnade. Dieser Tempel ist aber in seiner Größe und Herrlichkeit nicht zu ermessen. In Jesus Christus ist eine ganze neue Schöpfung Wirklichkeit geworden. Hier versammelt sich eine ganze neue Menschheit. Jetzt können wir weiter fragen, woher nimmst du die Gewissheit, in Christus zu sein? Paulus gibt in Vers 13 den entscheidenden Hinweis mit dem Stichwort vom Glauben. Als ihr geglaubt habt, seid ihr mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Das Thema Glaube hat im Epheserbrief zwar nicht das Gewicht wie in anderen Briefen von Paulus, zum Beispiel dem Römerbrief und dem Galaterbrief, aber das Thema Glauben ist wichtig genug, dass Paulus an wichtigen Stellen des Epheserbriefes darauf zu sprechen kommt. Zum Beispiel 2, Vers 8, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet, und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung nicht euch selbst, sie ist Gottes Geschenk. Oder 3, Vers 12, durch Jesus haben wir alle, die wir an ihn glauben, freien Zutritt zu Gott und dürfen zuversichtlich und vertrauensvoll zu ihm kommen. Durch den Glauben schenkt Gott dir Anteil an der Rettung. Diese Rettung beinhaltet vor allen Dingen die Vergebung der Sünden und das neue Leben unter der gnädigen Herrschaft Gottes. Ich frage jetzt weiter, wir bohren immer so ein bisschen weiter. Woher weißt du, dass du wirklich an Jesus glaubst und nicht irgendeinem Trugbild von Jesus aufgesessen bist? Es gibt ja diese Serie The Chosen. Ich sag mal, ich respektiere das Anliegen. Man will Jesus der breiten Masse vorstellen. Ich sehe tatsächlich die Gefahr, dass hier zu viel hinzugefügt wird in dem Porträt von Jesus. Das fängt damit an, also wie er Gespräche führt. In welchen Situationen ist er humorvoll? Ehrlich gesagt, wir wissen nicht so viel über den Charakter von Jesus. Also über welche Witze hat er gelacht? Wir haben die verbindlichen Porträts von Jesus im Neuen Testament, 4 Evangelien, nicht zu lang. Gott, der Heilige Geist, ist seit 2000 Jahren der Ansicht, das ist das verbindliche und wirksame Zeugnis über Jesus. Also das ist ein versteckter Aufruf. Also wenn ihr was über Jesus wissen wollt, lest vor allen Dingen über allem die Evangelien. Ja, Paulus gibt in Vers 13 den wichtigen Hinweis auf die Botschaft, die der Wahrheit entspricht. Über Jesus wird gelogen. Wo haben wir die Sicherheit, dass nicht über Jesus gelogen wird? Es sind die Evangelien, es ist das Zeugnis des Neuen Testamentes, das wir durch die Apostel haben. Es ist das Evangelium von der Errettung. Die Gewissheit, mit dem echten Jesus vereint zu sein, bekommst du durch das Hören auf das Evangelium. Und das Hören geschieht nicht einmal, nicht zweimal, sondern immer wieder, dein ganzes Leben lang. Wenn im Neuen Testament vom Evangelium die Rede ist, dann ist damit die gute Nachricht von und über Jesus Christus gemeint. Und in der frühen Kirche hat man das sehr schön auch erkannt. Die vier Evangelien hat man irgendwann, das fing früh an, überschrieben mit Überschriften nach Matthäus. Man hat ausdrücklich und bewusst nicht die Überschrift gewählt, das Evangelium von Matthäus oder und dann das Evangelium von Markus, so dass wir dann vier Evangelien haben. Wir reden zwar so, ne? Wir haben vier Evangelien als Schriftstücke. Die frühe Kirche hat hervorgehoben, es gibt nur dieses eine Evangelium. Das wird bezeugt durch Matthäus, durch Markus, durch Lukas und Johannes. Die haben sich das nicht ausgedacht. Es gab vorher schon, bevor das aufgeschrieben wurde, in der Urgemeinde, schriftliche und vor allen Dingen mündliche Überlieferungen über Jesus. Ja, Vers 13 nochmal. Paulus bezeichnet dieses Evangelium als eines, das Rettung bringt. Es verbindet uns mit Jesus, dem Retter. Der Heilige Geist wirkt durch dieses Evangelium. Er schenkt dir den Glauben. Er gibt dir die Gewissheit, mit Jesus, dem echten Jesus, vereint zu sein. Er ist mit seiner unverbrüchlichen Gegenwart das Siegel, die Garantie für deine endgültige Erlösung. Und das ist hier eine Betonung, die hier gelegt wird, der Blick auf unsere endgültige Erlösung. Und hier lasst mich ein paar Worte zum Thema Heilsgewissheit sagen. Manche Christen verwenden hier gerne den Slogan und berufen sich dann auch auf das Siegel oder die Versiegelung mit dem Heiligen Geist, einmal gerettet, immer gerettet. Dieser Slogan ist in gewisser Hinsicht richtig und dann auch wieder falsch. Er ist einfach zu missverständlich, um Heilsgewissheit angemessen zu beschreiben. Wenn wir die Aussagen von Paulus im Epheserbrief betrachten, dann ist es besser, davon zu sprechen, wir sind errettet worden und wir werden errettet werden. Mit anderen Worten, ja, das Entscheidende ist getan zu unserer Errettung. Jesus Christus ist gekreuzigt und auferstanden. Aber Gott muss immer noch Dinge an uns tun, damit wir nicht verloren gehen. Vor allen Dingen muss er uns im Glauben bewahren. Glaube im Neuen Testament hat ziemlich wenig damit zu tun, ob man mal in der Vergangenheit eine echte Bekehrung gehabt hat. Glaube hat vor allen Dingen damit zu tun, dass man in Anfechtung ausharrt. Und das ist ein Geschenk Gottes des Heiligen Geistes. Wir sind errettet worden, sagt Paulus, Epheser 2. Gottes Erbarmen ist unbegreiflich groß. Wir waren aufgrund unserer Verfehlungen tot. Aber er hat uns so sehr geliebt, dass er uns zusammen mit Christus lebendig gemacht hat. Es ist nichts als Gnade, dass ihr gerettet seid. Aber dann Epheser 1, Vers 14, Teil unseres Predigtextes. Er, der Heilige Geist, ist die Anzahlung auf unser Erbe. Das weist in die Zukunft. Die endgültige Errettung steht uns noch bevor. Die erreichen wir nicht einfach so, weil Gott uns einmal gerettet hat, sondern dadurch, dass Gott uns in seiner Gnade bei sich im Glauben erhält. Und Gott weiß, dass wir die feste Zusage brauchen, dass wir bei Jesus bleiben. Wir brauchen die Sicherheit, dass er uns trotz unserer noch vorhandenen Sünde nicht verlässt. Ich habe heute mitbekommen, ihr habt jetzt ein Sündenbekenntnis im Gottesdienst. Ja, es ist angemessen. Wir sind immer noch Sünder. Wir sind gerecht gesprochene Heilige und sind doch Sünder in dem Sinne, dass wir in Gedanken, Worten und Werken immer wieder vor Gott schuldig werden. Der Apostel Johannes sagte an einer Stelle, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, dann lügen wir und leben nicht in der Wahrheit. Also wir brauchen ständige Vergebung der Sünden. Wir brauchen Gottes gnädiges Wirken an unserer Seele, damit wir vor ihm mit einem guten Gewissen leben. Wir sind schon errettet und wir werden noch errettet. Diese Spannung ertragen wir getrost durch die Gegenwart des Heiligen Geistes. Die Versiegelung mit dem Heiligen Geist geschieht mit dem Ziel, dass wir Gott preisen. Paulus spricht am Ende von Vers 14 davon, dass alles geschieht zum Lob seiner Herrlichkeit. Und er meint damit die Herrlichkeit Gottes des Vaters. Damit wir Gott, den Vater, mit Freude loben, ist Gott, der Heilige Geist, bei uns, jetzt und in Ewigkeit. Und Paulus lädt uns ein, zusammen mit ihm schon jetzt über die große Rettung zu staunen und sie zu feiern. Epheser 1, Verse 3 bis 14 haben insgesamt den Charakter eines Lobgesangs. Paulus beginnt in Vers 3 mit den Worten: Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Dann spricht Paulus über die Gnade Gottes uns gegenüber, die keinen Anfang hat. Von Ewigkeit her hat er uns in Christus dazu erwählt, seine Söhne und Töchter zu sein. Vers 6. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Paulus führt uns dann vor Augen, dass wir durch den Tod von Jesus erlöst worden sind, dass wir Vergebung unserer Sünden haben. Wir sind Teil des einen Gottesvolkes geworden. Und dann heißt es, Verse 11 und 12, er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang an dazu bestimmt, mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Herrlichkeit beitragen. Und dann der Abschluss der Lobeshymne in Vers 14. Der Heilige Geist ist die Anzahlung auf unser Erbe, damit der errettete Überrest oder sein Eigentum erlöst wird, sodass Gottes Herrlichkeit gepriesen wird. Wir werden Gott in Ewigkeit für immer mit der allergrößten Freude loben und preisen. Das steht fest. Die Frage ist, was machen wir jetzt hier in diesem Leben mit dieser Aussicht? Und die Einladung ist deutlich, ne? Das werden wir in Ewigkeit tun. Und die Gegenwart, die beständige Gegenwart des Heiligen Geistes, ist ein wesentlicher Antrieb dafür, schon in diesem Leben die größte Freude an Gott zu haben. Aber in diesem Leben ist es ein fortwährender Kampf, weil wir immer noch von unserer alten, bösen Natur beeinflusst werden. Die alte, böse Natur hat keine Freude an Gott. Sie hat Freude daran, sich gegen Gott aufzulehnen und Gottes Herrlichkeit mit Füßen zu treten. Es ist leider so. Ich will dir gerne in dem Kampf um die größte Freude an Gott helfen, indem ich zum Schluss der Predigt auf den Ausdruck eingehe, den Paulus verwendet, die Herrlichkeit Gottes. Was ist das? Was kann man sich darunter vorstellen? In Vers 6 spricht Paulus von der Herrlichkeit der Gnade Gottes. Die Herrlichkeit Gottes kann also in Verbindung mit seinen Eigenschaften gebracht werden. Also zum Beispiel seine Gnade, seine Allmacht, seine Weisheit, seine Unendlichkeit. In Kapitel 3, Vers 16 weist Paulus uns auf den Reichtum der Herrlichkeit Gottes hin. Die Herrlichkeit Gottes ist, wie Paulus sagt, reich, ohne Maß, unendlich groß. Im 11. Jahrhundert gab es einen Theologen, der im Laufe der Kirchengeschichte großen Einfluss haben sollte, Anselm von Canterbury. Hat jemand von euch schon mal von dem gehört? Er prägte folgenden Satz, und da geht es um die Größe und Herrlichkeit Gottes: Gott ist jemand, im Vergleich zu dem nichts Größeres gedacht werden kann. Die muss man ein bisschen sacken lassen. Nochmal, Gott ist jemand, im Vergleich zu dem nichts Größeres gedacht werden kann. Unter der Größe Gottes versteht Anselm hier seine Vollkommenheit und Unendlichkeit in allen seinen Eigenschaften. Nochmal, unter Größe, der Größe Gottes versteht Anselm hier seine Vollkommenheit, also Qualität, und dann das Ausmaß, die Unendlichkeit in allen seinen Eigenschaften. Mit anderen Worten geht es um seine unermessliche Herrlichkeit. Gott ist jemand im Vergleich zu dem nichts Größeres, Vollkommeneres, Herrlicheres gedacht werden kann. Und Anselm versteht es so als Einladung, mal darüber nachzudenken. Nehmen wir als Beispiel die Eigenschaft der Macht Gottes. Wir können darüber nachdenken, wie mächtig ein Wesen sein könnte. Wie mächtig müsste ein Wesen sein, das die Erde erschaffen hat. Wir denken darüber nach, indem wir von unserer Erfahrungswelt zunächst ausgehen. Einen Stein, der 50 Kilo wiegt, können wir vielleicht noch heben. Einen Felsblock von einer Tonne Gewicht, den hebt keiner von uns mehr. Ein Elefant, der wuppt den noch. Aber 100 Tonnen sind auch für einen Elefanten zu viel. Wir als Menschen können Schiffe bauen, die wiegen bis zu 100.000 Tonnen. Wir können uns weiter vorwagen, so in unserer Erfahrungswelt. Wenn wir einen großen Berg sehen in den Alpen und schätzen, boah, was wiegt der wohl? Eine Milliarde Tonnen? Eine Gigatonne? Das ist eine Zahl. Wir haben keine Vorstellung, wie sich das anfühlt. Oder was müsste das für ein Typ sein, der diesen Berg anhebt? Die Erde hat ein Gewicht von ungefähr 6 Billionen Gigatonnen. Also die Erde besteht ungefähr aus 6 Billionen Bergen, Bergmassiven, vom Gewicht her. Das ist auch wieder eine Zahl. Wie soll man, ne? Es ist ein unvorstellbar großes Gewicht. Ein Wesen, das dieses Gewicht tragen könnte, müsste enorm stark sein. Und wenn es dieses Gewicht der Erde auch noch mit großer Leichtigkeit trägt, als wäre es ein Sandkorn, dann muss es noch viel größer und stärker sein. Also ihr merkt vielleicht schon, worauf es hinausläuft. Ich kann mich in Gedanken immer weiter vorwagen und versuchen, mir ein mächtiges und dann ein noch mächtigeres Wesen vorzustellen, egal wie weit ich damit komme. Gott ist in seiner Macht viel größer. Deswegen sprechen wir von seiner Allmacht und geben damit zu, dass wir nicht den Hauch einer Ahnung davon haben, wie mächtig Gott ist. Wir haben nicht den Hauch einer Ahnung, wie mächtig Gott ist. Deswegen Allmacht. Auch dieses Wort Allmacht, das ist ein Wort. Wir wissen nicht, was wir damit bezeichnen. Aber von dem, was wir an Macht Gottes erkennen können, werden wir schon zur Anbetung Gottes geführt. Wir preisen ihn dafür, dass er seine Macht für uns aufwendet, um uns zu retten. Ähnlich ist es bei anderen Eigenschaften Gottes. Wir können uns darüber Gedanken machen, wie viel Gott weiß. Auch hier die Antwort, mehr als wir uns vorstellen können. Und darum sprechen wir von seiner Allwissenheit. Aber bereits bei dem, mit dem, was wir an Wissen Gottes erahnen können, preisen wir ihn. Wir loben ihn dafür, dass er uns durch und durch kennt. Dass er uns sogar besser kennt als wir uns selbst. Und dennoch die Gemeinschaft mit uns aufrechterhält. Also Beispiel Sündenerkenntnis. Wir haben nicht den Hauch einer Ahnung davon, wie schlimm Sünde sich für Gott anfühlt. Und wie viel er über unsere Sündhaftigkeit weiß. Wir wissen genug darüber, dass wir bei ihm Rettung suchen. Für uns reicht das. Aber Gott in seiner Allwissenheit, er weiß alle Details, alle Tiefen und Abgründe. Wir können uns darüber Gedanken machen, wie groß seine Gnade uns gegenüber ist. Dazu hilft es, sich vorzustellen, wie groß ist der moralische Unterschied zwischen einem heiligen Gott und uns als Sündern. Auch hier können wir langsam anfangen. Wir versuchen, den moralischen Unterschied zwischen Menschen zu ermessen. Wie stark ist jemand in seinem Herzen von dem angetrieben, was böse ist, und wie stark von dem, was gut ist? Wir können Abraham und Lot miteinander vergleichen. Wird uns auch nahegelegt, wenn wir da die Erzählung lesen. Abraham ist ein größeres Glaubensvorbild als Lot. Lot wird gerettet, aber mit knapper Not. Lot braucht es, dass jemand wie Abraham für ihn eintritt. Abraham ist ein größeres Vorbild als Lot. Lot wiederum hebt sich positiv von den Einwohnern von Sodom und Gomorra ab. Die sind gottlos. Zwischen Abraham und den Einwohnern von Sodom ist der Unterschied noch größer als zwischen Lot und den Einwohnern von Sodom. Wie rein und vollkommen muss ein Wesen sein, wenn es sich von Abraham moralisch stärker abhebt als Abraham von den Leuten von Sodom? Gott muss sehr heilig sein, wenn jemand wie Abraham es nötig hat, Vergebung seiner Sünden zu empfangen, um gerettet zu werden. Wir nähern uns hier dem Ausmaß der Heiligkeit Gottes auch nur an. Gott ist noch viel heiliger, als wir uns das vorstellen. Wir kriegen Hilfen, zum Beispiel im Alten Testament mit dem Aufbau des Heiligtums. Da gibt's den Bereich, da darf sich das Volk Israel aufhalten. Dann kommt der Bereich des Heiligtums, da gibt's einen Vorhof. Da dürfen Israeliten rein, aber den Altar dürfen nur die Priester berühren und betreten. Und dann gibt's das Heiligtum selbst. Im Heiligtum gibt's dann das Allerheiligste, da darf kein Mensch rein. Die Bundeslade darf kein Mensch sehen. Wenn da der Vorhang aufgemacht wird, muss vorher Weihrauch angezündet werden, damit der Blick verhüllt wird. Wenn er euch dieses Schema weiterdenkt, also wie heilig ist Gott eigentlich, dann müsste man eigentlich immer weiter vorbohren. Dann müsste es immer im Allerheiligsten noch wieder eine Abtrennung geben, was noch heiliger ist. Man müsste hundert- und tausendfach immer weiter vordringen in die Heiligkeit Gottes. Und man würde nie den Kern seiner Heiligkeit erreichen. Gott ist viel heiliger, als wir uns vorstellen können. Wir kriegen durch die Offenbarung Gottes eine Ahnung. Gott ist allerheiligst. Er ist allheilig. Und damit verbunden können wir uns darüber Gedanken machen, wie groß Gottes Gnade dann sein muss, wenn er sich über uns erbarmt und mit seiner Gerechtigkeit ausrüstet. Wir haben eine Ahnung davon. Je größer der moralische Unterschied zwischen ihm und uns ist, umso größer die Gnade, mit der er Gemeinschaft stiftet zwischen sich und uns. Wir können überwältigt sein von der Größe der Liebe und Gnade Gottes, die er uns erwiesen hat und erweist. Was wir an der Größe der Gnade Gottes erahnen, ist nur ein Hauch, eine Ahnung von der riesengroßen Kluft, die Gott überwunden hat. Wir preisen Gott mit der begrenzten Vorstellung von seiner Herrlichkeit. Wir freuen uns darüber, dass dieser Gott sich gerne unser Lob gefallen lässt. Lieber Bruder, liebe Schwester, freue dich nicht zu wenig darüber, dass dieser herrliche Gott, der Heilige Geist, bei dir ist bis in Ewigkeit. Amen.